Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Ja, heute mit der Review zum San Marino Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erwähnt, mit der Review zum San Marino Grand Prix. Es war schon im Vorfeld klar, da ist viel Würze drin in dem Grand Prix. Ja, Marc Marquez kommt als WM-Führender auf der Ducati ins Rossi-Land nach San Marino. Zum San Marino Grand Prix. Zu den Tifosi, ja. Da war viel Feuer drin im Vorhinein. Und ja, das sollte sich auch alles mehr als bestätigen. Wir haben erst den Marquez-Sturz im Sprint gesehen, wo die Fans dann gejubelt haben, aber dann die Retourkutsche von Marquez am Sonntag mit dem ikonischen Lionel Messi-Jubel, ja, wo er sich da auszieht, die Lederkombi zu den Fans hält. Und ja, das war definitiv eine Rivalität, die man heute noch spürt, ja. Marquez gegen Rossi, die Fans von Valentino halten ihm immer noch heute treu die Stange. Aber Marquez lässt sich das natürlich nicht gefallen und feuert da gleich erstmal direkt zurück. Also ja, was das angeht, sind wir voll auf unsere Kosten gekommen.
Ja, also es war, wie du gesagt hast, im Vorhinein schon sehr interessant gewesen, weil vor allem, wenn Marc Marquez jetzt die Chance gehabt hätte, jetzt schon in Misano den Titel einzutüten, dann kann ich ja vorstellen, was da los gewesen wäre. Jetzt gibt es natürlich dort so zwei Lager, ne? Ich meine, man kann jetzt dort herumdiskutieren, so viel man will. Es gibt halt einfach Team Rossi und Team Marquez, ja, Team Italien und Team Spanien. Und natürlich ist das in Italien nochmal, da kommt das nochmal ein bisschen mehr raus. Ne? Ich meine, Rossi ist Heimstrecke, der wohnt da wenige Kilometer nur entfernt von der Rennstrecke, so wie auch viele andere italienische Fahrer. Und auch wenn Rossi selbst nicht mehr mitfährt, man merkt das einfach, ja. Und die italienischen Fans sind natürlich dann auch für die restlichen verbliebenen italienischen Fahrer auf dem Grid, also Marco Bezzecchi oder das V46-Team sowieso oder Luca Marini. Und die unterstützen halt eben ja ihre Fahrer. Natürlich jetzt kurz zum Sprint. Der Sprint war interessant, vor allem halt eben mit dem Marquez-Sturz. Dann eben nach dem Sturz, der Jubel im Hintergrund, den hat man ganz schön gehört, das muss man auf jeden Fall sagen. Natürlich wünscht man das keinem, wenn jemand stürzt. Normalerweise jubelt man da nicht, ne? Das ist klar. Aber ich bin der Meinung, dass man das eben, ja, muss man eben auch ein bisschen so verstehen, ne? Also, ich meine, die italienischen Fans haben das eben noch nicht vergessen, ja. Vor allem geht das alles noch auf die WM 2015 zurück, ne? Mit dem Sepang-Clash und generell der ganzen Saison mit Lorenzo und so und Marquez. Dieser Titelkampf. Und das haben die sowohl die Fans als auch eben Rossi dem Marquez noch nicht verziehen. Ne? Dann wurde natürlich auch ja bei den ganzen in den sozialen Medien, da wurde dann gesagt, ja, der Rossi, der müsste sich dort mal entschuldigen für seine Fans, dass das nicht geht. Macht er eben nicht, ja, und das wird er auch nicht machen, ja, also ich glaube, das wird nicht passieren. Ich kann das auf der einen Seite, klar, ich bin ein Rossi-Fan und ich verstehe das schon und ich bin auch kein Marquez-Fan, ja, bin ich ganz ehrlich, ich mag ihn auch nicht, ich finde ihn nicht sehr sympathisch, aber das muss man eben unterscheiden, man muss Sympathie vom rennfahrerischen Können unterscheiden und rennfahrerisch ist Marquez einfach der Beste der Welt, das muss man sagen, aber charakterlich ist er eben auch nicht meins und auch halt eben auch von vielen anderen nicht. Natürlich bejubelt man keine Stürze, Aber man sollte das jetzt auch nicht übertreiben, so sagen, ja, ganz schlimm und die sollen sich einkriegen. Das wirst du aus denen nicht rauskriegen, ne? Natürlich ein gewisser Grundrespekt muss da sein. Und viele, es gibt natürlich auch viele Hardcore-Rossi-Fans, ne? Die das dann natürlich, die das dann, wurden ja auch zwei, drei Leute ordentlich eingeblendet mit ja, etwas unschönen Gesten, was man nicht zeigen braucht. Aber man muss jetzt auch nicht dort irgendwie versuchen, jetzt dort voll das Ganze zu schlichten, weil das bringt nichts. Es ist einfach eine Rivalität und ich finde das auch gut, dass es noch sowas gibt. Bin ich ehrlich, ich finde sowas cool. In der Formel 1 gab es ja auch viele Rivalitäten, in der MotoGP gibt es auch viele Rivalitäten, die gibt es halt eben heutzutage nicht mehr. Die gab es halt eben damals und die wirken halt eben bis jetzt an und ja, irgendwie hat das auch so ein bisschen was. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, aber ich finde, sowas ist einfach ja auch wichtig, dass man noch diese, ja, diese Rivalität, auch wenn sie nur noch außerhalb ist, das bringt einfach dieses, das ist auch so spannend und ja, das macht das einfach alles bisschen, wie soll ich sagen, man merkt, das sind zwei Riesennamen, zwei große Namen. Und da will natürlich jeder besser sein als der andere, ja. Und Marc Marquez wird diese Saison gleichziehen mit neuen WM-Titeln. Und da wird, kann ich mir vorstellen, nächste Saison, wenn der Marquez die Chance hat, am Rossi mit seinen WM-Titeln vorbeizugehen, das wird nicht besser werden.
Ja, ich glaube, die Rossi-Fans sehen auch so ein bisschen, der Marquez, der wird den Doktor wahrscheinlich in allen Rekorden, wo der Doktor aufgestellt hat, übertreffen. Wie du jetzt schon angesprochen hast, mit den WM-Titeln, mit Grand Prix-Siege oder so in der MotoGP-Klasse, da habe ich letztens was gelesen, über die Lieblingsrubrik von Moto Schumacher bekommt, das Naturtalent Marc Marquez, seine ganzen Rekorde und irgendwie sonst sowas. Ja, die kommt jedes Wochenende neu raus. Aber muss auch jedes Wochenende geupdatet werden bei Marc Marquez. Er hat halt jedes Wochenende was für die Statistiken ein. Deswegen, ja, ich glaube, die Rossi-Fans, ja, denen gefällt das nicht so, dass Marc Marquez gerade alles dominiert und der Doktor dabei zusehen muss, wie er dem seine ganzen Rekorde klaut. Und es kann eigentlich keiner was dagegen machen, ja. Weil Marc Marquez sitzt halt auf dem besten Motorrad. Und der wird auch voraussichtlich nächstes Jahr auf dem besten Motorrad sitzen. Und ja, da wird er wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, auch keine Gegenwehr haben von irgendwelchen Leuten. Auch wenn einer Misano nah dran war, kommen wir dazu gleich. Aber ja, ich glaube, die sehen das halt so ein bisschen, dass ja, die ganzen Rekorde bald Geschichte sind von Rossi, deswegen ja, ist das nochmal extra ein bisschen aufgeheizter. Ich finde es gar nicht schlimm, dass da so die Gemüter irgendwie, dass da die Gemüter irgendwie, ja, überlaufen oder dass da ein bisschen Würze drin ist, ne? Aber im Sturz jubeln, ja, ist auch kritisch. Zum Beispiel damals war ich bin mit einem Kollegen auf dem Hockenheimring, ja. Und damals war ja auch Hamilton alles am Dominieren, 2019. Ja, und er ist an die Box gefahren. Wir saßen auf der Mercedes-Tribüne und der hat einen verkackten Stopp gehabt, ja. Und wir haben auf der Mercedes-Tribüne, haben wir halt gejubelt, weil er einen verkackten Stopp gehabt hat. Weil, ja, alle waren halt so müde davon, ja, dass der die ganze Zeit gewonnen hat, dass man einfach gejubelt hat, ja. Obwohl das nichts gegen den Fahrer persönlich ist, aber man freut sich halt in dem Moment, weil, keine Ahnung, der Lieblingsfahrer oder so davon, ja, profitiert, sage ich jetzt mal. Das war in dem Fall auch der Fall. Marc ist stürzt, und die Rossi-Fans, die wissen das natürlich auch, dass der Rossi das insgeheim, ja, nicht schlecht fand, dass der Marco Bezzecchi dadurch gewonnen hat, ne? Ist ja auch ein V46-Fahrer. Deswegen, ja, haben die dann gejubelt. Wie du schon gesagt hast, ist zwar nicht schön, aber ich denke, das wird man auch nicht ändern können, ja? Auch durch so einen Instagram-Post vom Doktor. Das ist halt auch So, das wird man nicht ändern können. Selbst wenn der Doktor jetzt bei Instagram schreiben würde, ja, macht mal so beim nächsten Mal, das würde nicht passieren. Und der Doktor, der ist ja auch nicht so einer, der wo so PR-Stunts macht, nur weil der das muss oder so. Der muss halt gar nichts. Er ist halt in einer relativ komfortablen Position. Und ich sag mal, das hat man in jeder Sportart. Ne? In jeder Sportart ist es so, dass irgendwie die Fans oder so jubeln oder nicht jubeln, Fußball pfeifen sie. Ja, im Endeffekt genau dasselbe. Deswegen, ja, finde ich, sollte man das nicht zu hoch hängen, aber beim Sturz jubeln ist natürlich nicht schön. Deswegen, ja, ich denke, wir haben jetzt 2 Wochen Pause, da wird ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Nicht über die Rivalität, die bleibt natürlich weiter. Das ist so die letzte richtige MotoGP-Rivalität, wo sich 2 Fahrer nicht ausstehen konnten. Weil sonst kann ich mich danach an keine mehr erinnern, wenn ich jetzt zum Beispiel an den WM-Kampf denke. Ja, Fabio und Pecco konnten sich eigentlich ausstehen. Jorge Martin und Pecco konnten sich auch okay ausstehen. Die meisten sind die besten Freunde, aber die, keine Ahnung, ja, waren jetzt nicht tief verfeindet. Und ja, dann ist das halt so. Und ja, es wird sich auch nicht ändern, wie gesagt. Da kann man viel rumdrehen oder so. Es wird immer so bleiben. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Darüber können wir noch sehr, sehr lange reden. Ja, auf jeden Fall etwas, was uns das ganze Wochenende lang unterhalten hat.
Ja, also, kann man auf jeden Fall sagen. Es war auf jeden Fall nicht langweilig gewesen. Unterhaltung ist generell immer gut und dass der Marc ist, dem Rossi da seine Rekorde früher oder später wird einstellen. Das wird passieren. Ich weiß gar nicht. Diesen Artikel da vom Motorsportmagazin, den habe ich auch schon gesehen. Ich tippe da halt nie drauf, weil dann wird mir immer schwarz vor Augen. Aber ich weiß gar nicht, der wievielte Sieg das jetzt schon. Ich weiß gar nicht, hat der jetzt nicht bald 100 Siege? Wie viel hat denn der jetzt? Die 96, 97 oder so müsste er haben. Und
Ich schau mal nach.
da fehlt
Hier,
halt
das
ihm nicht mehr.
Naturtalent Marc Marquez. Superstar MM93, bla bla bla. So.
Ja.
Gucken wir bei den Siegen nach. Ja, Sieg in Folge ist da ganz oben. Siege in allen Klassen. So, Agostini 122, Rossi 115, Marquez 99.
Ah, oh, sind es schon 199. Ja, als ob, dann kann der sogar in 2 Wochen dann kann er sogar noch seinen 100. Sieg einfahren und wird noch Weltmeister. Ja, das wird ja dann auch ein tolles Wochenende. Dass er das machen wird in Japan, ich denke, da müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, ich glaube, der muss im gesamten Wochenende muss er. Ne, wie viel? Muss er 3 Punkte holen, oder? Irgendwie
Neben
so?
dem
Ich weiß
gesamten Wochenende, ganzen
nicht.
Wochenende muss er insgesamt über 10 Punkte mehr holen als Alex Marquez.
Naja, ja. Das würde er wohl hinkriegen. Ist wahrscheinlich nur Formsache. Ja, nochmal dann kurz zu den Rekorden. Ja, die wird er früher oder später messen. Ist jetzt noch 16 Siege für Marc Marquez. Man weiß nicht, was passiert, ne? Aber
Weiß nicht, wegen Verletzungen und so.
die wird er aber, denke ich, schon holen noch. Wenn alles normal läuft, wird er die holen. Aber dennoch, das Rennen war ja eigentlich ganz cool gewesen, muss man sagen.
Ja, vor allem Pace war ganz, ganz hoch im Rennen. Da waren zwei dafür verantwortlich. Marc Marquez und eben Marco Bezzecchi, der Sprintsieger, der sich im Sprint gegen Marc Marquez und Alex Marquez durchgesetzt hat. Marquez hat sich in Kies verabschiedet. Alex Marquez konnte nicht mehr Schritt halten mit Marco Bezzecchi. Und ja, konnte dann den ersten Sprintsieger der Saison, der nicht Marquez heißt, anschreiben. Im Grand Prix, 15 dahinter, beide sind in eine Monster-Pace gegangen. Alex Marquez schon 7,7 Sekunden dahinter, wo normal immer vorne dabei ist, ja. innerhalb von 2 Sekunden des Rennsieges. Diesmal war das nicht der Fall. Alex Marquez ganz klar nicht im Kampf gewesen um den Sieg, aber auch für Alex Marquez ein sehr, sehr gutes Rennwochenende. Wenn man bedenkt, dass Pecco wieder keine Punkte geholt hat, aber die Pecco-Spezialkategorie, die heben wir uns noch ein bisschen auf. Nee, erstmal zu Marco Bezzecchi, ein super Wochenende gefahren, Sieg im Sprint, Zweiter beim Hauptrennen. Er hat alles gegeben, darauf kann er stolz sein.
Marco Bezzecchi ist ein unglaubliches Rennen gefahren. Ich glaube, das muss man erstmal so mal so einordnen, was er da gemacht hat. Weil man muss verstehen, er fährt keine Ducati, ne? Also er fährt eine Aprilia. Und jetzt muss man sagen, dass die Aprilia war zwar okay, aber er war auch von der einzigste Fahrer von komplett Aprilia, der da vorne konnte, also wirklich eine Monster-Pace fahren. Ich meine, Jorge Martin. Der hatte irgendwie ein Problem im Motorrad in der Sighting Lap, ja. Konnte dann zwar starten, aber musste irgendwie zweimal durch die Long Lap Penalty und dann war Rennen eh vorbei. Ja, und dass er so eine Pace konnte gehen, ey, Wahnsinn. Also man weiß ja, dass er die Strecke kennt und dass auch alle vorher 46 Fahrer die Strecke halt eben so kennen wie ihr Bett zu Hause wahrscheinlich. Weil das ist unfassbar. Also die sind wie der Lukas Tulowitsch im Sky-Kommentar, der wusste gar nicht, was er sagen soll. Runde 21 mit 21 Runden alten Medium-Reifen, 1,31,3 und 1,31,2. Gerade mal nur knapp über eine Sekunde langsamer als im Qualifying. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und dass der Bezzecchi dann auch noch nach diesem Fehler, ich meine, hat er diesen Fehler gemacht, ne? Wo Marquez dann vorbeigegangen ist und dass er da trotzdem noch dran geblieben ist, das hätte ich nicht gedacht. Also ich wusste zwar schon, also mir war bewusst, dass Bezzecchi auch eine sehr gute Pace hat, aber ich dachte vor allem, dass Marquez nach dem Sturz am Samstag im Sprint und nach wahrscheinlich auch ein bisschen Wut so im Bauch, generell vielleicht auch auf sich selbst, und natürlich auch angestachelt durch die italienischen Fans, wollte er natürlich nochmal einen raushauen und hat dann wahrscheinlich 1-2% noch dazu bekommen. Dachte ich eigentlich, er könnte wegfahren, aber das war eben nicht der Fall. Er war am Anfang immer so 5 bis 6 Zehntel, wo ich dachte, ah, da waren mal kurz so 7, 8 Zehntel. Aber der Bezzecchi, der konnte immer nochmal rankommen, aber auch wirklich immer nur auf 3 Zehntel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wahrscheinlich schon. Immer nur 3 Zehntel. Und dann, ist der Bezzecchi eine schnellere Runde als Marquez gefahren, dann direkt die Antwort von Marquez wieder. Das war wirklich also richtig cool. Jetzt von den Battles her war es natürlich jetzt nicht so cool. Also es gab jetzt nicht viel über Rohmanöver. Aber allein diese Pace, die war echt krass. Also, ein Alex Marquez auf Platz 7, genau, auf Platz 7, nicht auf Platz 7, sondern 7 Sekunden hinten. Den hat man so am Anfang immer noch so gesehen, so hinter den beiden, noch so immer so eine Sekunde weg, aber irgendwann hat man den auch nicht mehr gesehen. Aber Alex Marquez ist auch ein konstantes Wochenende gefahren, kann man auch nichts sagen. Am Ende war es dann wohl doch der Fehler, oder? Von Bezzecchi.
Ja, kann man definitiv so sagen. Aber ja, das ist Motorsport, das ist Racing. Muss man dann so hinnehmen. Dennoch, ja, gutes Rennen. Für die beiden anderen auf dem Podium, die mir nicht Marc Marquez heißen. Der eine heißt zwar auch Marquez, aber naja. Hat ein Bild mit Lando Norris gemacht am Rennwochenende, hat ein Bild mit Lando Norris gemacht. Also, ja, auch zwei Top-2-Fahrer, ja, der eine in der Formel 1, der andere in der MotoGP. Von daher passt das ja sehr gut, passt das sehr, sehr gut. Zwei absolute Top-Fahrer in ihren Kategorien. Ja, für die ja, V46-Jungs, Franco Modelli und Fabio Giannantonio, hat es leider nicht für ein Podium-Hauptrennen gereicht, ja. Das war den beiden nicht vergönnt. Langsamer als Alex Marquez, keine Überraschung. Morbidelli vor Di Giantonio. Ja, wer da jetzt vor wem ins Ziel kommt, sage ich ehrlich, ist eigentlich egal. Aber ja, die beiden V46 Jungs sind immer eigentlich beieinander gewesen am Rennwochenende. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie so, keine Ahnung, Koopfahrt gemacht haben oder so. Einfach nur, damit die ganze Zeit zusammen sind, damit für die Fans oder so. Aber ja, auch ungefähr wie Fermin Aldeguer, Platz 6. Also die ganzen Ducatis reihen sich mal in einer Reihe auf. Alex Marquez, Morbidelli, Gian Antonio, Aldeguer, ja. Alle in einer Reihenfolge, kann man sagen, wirklich ein gutes Rennen gefahren. Solides Rennen, bis auf einer. Der sticht mal wieder aus der Menge raus. Jedes Rennwochenende. Ja, Francesco Bagnaia, also geht es irgendwie jedes Rennwochenende nochmal weiter nach unten. Also, wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter nach unten, Bagnaia zeigt, es geht weiter runter. Und zwar mit einem überragenden 13. Platz im Sprint und mit einem Sturz im Hauptrennen auf Platz 7 liegend. Der Platz 7 war wahrscheinlich das Beste am Rennwochenende bis dato, dass er bis da Runde 8, Platz 6, Platz 7 inne hatte. Ja, aber dann der Sturz. Keinen einzigen Punkt mitgenommen beim Heimrennen in Misano. Irgendwie Motorinformation bekommen hat ausgerechnet, dass er insgesamt seit Barcelona oder was das da war,
Seit der Sommerpause.
seit der Sommerpause 6 Punkte pro Grand Prix im Schnitt holt. Also das ist natürlich viel zu wenig. Da ist er mit der Ducati einfach nicht konkurrenzfähig. Ist auch nicht zu der Medienrunde erschienen. Also ja, da wird die Luft immer dünner.
Bevor ich jetzt auf Pecco eingehe, ganz kurz noch zu den anderen italienischen Kollegen. Stimmt. Ja, genau. Morbidelli und die Gian Antonio. Wie du gesagt hast, ja, eigentlich immer so im Konvoi unterwegs gewesen im Wochenende. Im Sprint, ja, die Gian Antonio auf dem Podium wegen Marquez-Sturz. Der die Gian Antonio, der staubt auch gerne ab im Sprint. Ja, wirklich. Also aus eigener Kraft natürlich schwierig, ne, weil einfach diese Top 3, die sind einfach viel zu schnell gefühlt. Also da kann wirklich niemand mitgehen. Also wenn man hier irgendwie sieht, da der Morbidelli und die Gian Antonio, Morbidelli 10,3 Sekunden hinten, Fabio Gian Antonio dann mit einer Sekunde hinten mit 11,3. Das ist dann schon Wahnsinn, ne? Aber 4 und 5, da kann der Doktor, denke ich, zufrieden sein. Und auch mit dem Podium von die Gian Antonio im Sprint, das denke ich in Ordnung. Die beiden, die schenken sich auch nicht viel. Also Morbidelli und Gian Antonio ist entweder der eine vorne oder dann der andere. Wobei ich mal sagen muss, dass DJ Antonio auf jeden Fall mehr Podien einfährt, das ist auf jeden Fall gleich, ich weiß gar nicht, Morbidelli hat der überhaupt schon ein Podium in der Saison, ich weiß gar nicht. DJ Antonio hat auf jeden Fall schon ein paar. Fermin Aldeguer, ja, sehr unauffälliges Rennwochenende, muss man sagen. P6 war gut, ich hab der, also der war gefühlt gar nicht so auf dem Radar, den habe ich kaum wahrgenommen an dem Rennwochenende, aber P6 ist eigentlich okay, 16 Sekunden hinten ist zwar ein bisschen viel. Ich glaube, der hat auch keine so bombastische Startposition, glaube ich, aber ja, ist okay. Pecco, ja gut, was soll man da sagen? Also ich meine, Freitag, der hat gut angefangen eigentlich. Da dachte ich, okay, ja, warum nicht? FP1 war P11, dann FP2 im Training, P4 sogar. Da war er gar nicht weit weg. Da dachte ich wirklich, da war er nur, ich glaube, sogar unter 2,5 Zehntel weg vom Trainingsbesten. Und dann dachte ich wirklich, okay, ja gut, das kann vielleicht mal was werden. Vielleicht mal ein solides Rennwochenende. Vielleicht mal in Top 5, Top 6 unterwegs. Das ja, wäre ja okay, ne? Das erwartet jetzt nicht, muss man ja nicht erwarten, dass er jetzt auf einmal gegen Marc Marquez auch wieder mitfährt. Aber ja, dann auf einmal kompletter Einbruch schon wieder, ne? Am Samstag im Sprint, mal wieder wegen dem Tank, weil einfach der größere Tank, dieser, ne, der leichtere Tank ihm einfach nicht gut tut, ihm das nicht hilft, er ihn immer langsamer macht. Wirklich immer im Sprint geht's bei ihm nach hinten, wirklich immer. Von Startposition 8, ich meine, Startposition 8 wäre, ist ja noch in Ordnung, ne? Es ist jetzt nicht so schlecht. Da hätte man ja was machen können, aber dann schon wieder im Sprint, komplett Katastrophe. P13, meilenweit weg, führt von den Punkten. Und dann am Sonntag wirklich, dann stürzt er da in dieser langsamen Kurve. Ich meine, natürlich kann, das kann passieren, ne? Klar. Aber in der Situation dann auf P7 liegend, dann da so ein Sturz und dann setzt er sich da in den Streckenrand und ja, ist sichtbar gedemütigt und gar nicht gut drauf. Ja, das ist ein harter Schlag ey, beim Heimrennen. Ey, 0 Punkte. Wenn man eigentlich von ausgegangen ist vor der Saison, ja, dann bestimmt Misano, Pecco, ey, da wird er bestimmt. Dann mag es die Hölle heiß machen. Das war leider nicht der Fall gewesen. Letztendlich weiß man da auch nicht weiter, ne? Also Stefan Pradl hat auch gesagt, Servus TV-Experte und Ex-MotoGP-Fahrer, dass das so bei ihm so ein bisschen lustlos wirkt, und er nicht diese Aggressivität sieht, es ist so auf Krampf zu versuchen. Ich weiß nicht, wieder der Vergleich zur Formel 1. Damals bei, okay, damals, so lange ist es her, aber wo Vettel sein letztes Ferrari hatte, 2020, da hat man wenigstens, oder auch schon davor vielleicht sogar, da hat man wenigstens gesehen, dass er es probiert hat, ja, dann hat er sich mal weggedreht oder hat sonst überpaced, ja, aber wie soll ich sagen, er hat es wenigstens probiert mit Gewalt. Jetzt ist der Bagnaia ja zwar gestürzt, aber nicht so, dass man meint, ja, okay, der war jetzt doch irgendwie voll am Limit und probiert wirklich alles. Da kann ich den Pralo schon verstehen, dass der Pecco das zwar schon irgendwie probiert, aber dann doch nicht so komplett ans Limit geht und einfach auch komplett, glaube ich, mittlerweile mental gebrochen ist und da braucht er auf jeden Fall ein riesen Reset. Ich weiß nicht, ob der diese Saison noch kommt. Das weiß ich nicht. Jetzt fängt der gefühlt, wie viele immer sagen, die Saison fängt jetzt wieder von vorne an, ne? Die Überseasaison. Mit ein paar Rennen. Ob er sich da vielleicht kann wieder, ja, akklimatisieren, dorthin, wo er eigentlich gehört. Er wird, also so ein Top-5-Ergebnis oder das ist eigentlich schon zu hoch, Top 10. Das wäre wirklich mal in Barcelona, war es ja okay gewesen. Da konnte ja auch dann am Ende eigentlich keiner was sagen, weil es war aus einem wirklich katastrophalen Rennwochenende noch das Maximum rausgeholt. Da war der Freitag kacke und es ging dann von Freitag auf Sonntag ging es dann besser. Hier war der Freitag ganz sehr stark eigentlich mit P4 und es ging kontinuierlich bergab. Ja, da muss irgendwie eine Lösung gefunden werden und er verliert die Nerven. Und Gigi Dall'Igna, der verliert auch die Nerven so langsam, wie man auch schon mitbekommen hat. Er sagt, das wäre menschlich. Ja, das kann ich verstehen. Wenn man so lange in so einer Negativspirale unterwegs ist, dann ist es einfach so schwer, da rauszukommen. Aber er ist ein zweimaliger Weltmeister und er muss dazu auf jeden Fall in der Lage sein. Ansonsten sieht's bitter aus.
Ja, die Frage stellt sich für mich halt, was macht er, wenn er nicht aus dem Negativloch rauskommt? Was macht Ducati? Setzen sie den vor die Tür oder was machen die? Weil das kann ja nicht so weitergehen mit den desaströsen Resultaten. Der Teamkollege fährt da Rennsieg um Rennsieg ein, fährt da die nächste Weltmeisterschaft wahrscheinlich in Japan ein. Und er verliert wahrscheinlich noch WM-Rang 3 an Marco Bezzecchi.
Ja.
Wenn es schlecht läuft, noch gegen Acosta, Platz 4. Also, das kann ja nicht so weitergehen. Die Frage ist, was macht Ducati? Vertrauen sie auf Pecco? Hoffen, dass die nächste Saison, das nächste Saison besser wird? Im schlimmsten Fall geht es genauso weiter. Die brauchen ja auch, vielleicht, wenn die anderen Bikes mal irgendwann mal näher kommen oder so, brauchen die auch einen guten zweiten Fahrer, der eventuell Marquez den Rücken frei hält. Also weiß ich nicht, ob Pecco dazu in der Lage ist, da wieder rauszukommen aus dem Loch. Und also meiner Meinung nach muss Ducati da irgendwann den Schlussstrich ziehen und handeln und muss sich dann einen anderen suchen, ja. Ob das jetzt, keine Ahnung, ein Alex Marquez ist, den ich mal in den Raum werfe, oder keine Ahnung, ein Pedro Acosta oder so, ein Fermín Aldeguer, irgendwie sowas. Keiner von den V46-Leuten natürlich. Aber ja, also meiner Meinung nach, wenn das so weitergeht, dann musst du Kadi auch handeln.
Ja, für 2027, also ich meine, jetzt 26 fährt er ja noch, ne? Das wird aber dann eine sehr wichtige Saison und ich weiß nicht, ob man ja damit überhaupt so gerechnet hat, dass er jetzt sagt, okay, 2026, da fährt der wirklich, der fährt da, ja, der fährt einfach um den Vertrag, ne? Also das ist halt schon krass eigentlich, wenn man überlegt, dass er 24 noch, 24, 23 noch Weltmeister war. Wie gesagt, da muss man sich schon, ja, muss man sich eigentlich schon Gedanken machen, ne? Ja, wie du sagst. Und Ducati hat schon Optionen. Ein Alex Marquez ist in der Saison unfassbar stark, aber auch ein Fermin Aldeguer wird nächste Saison stärker werden, ja. Und da muss sich auch, denke ich, ein Alex Marquez auch drauf gefasst machen, ne? Dass der Fermin auf jeden Fall nächste Saison noch einen Sprung machen wird. Ich meine, er hat jetzt eine sehr gute Rookie-Saison. Klar, er fährt ein Ducati, aber trotzdem, da wird auf jeden Fall, ich sehe da Alex Marquez schon noch stärker als Fermin, aber früher oder später wird er da auch näher kommen. Und Gigi Danini hat ja auch mal gesagt, dass Fermin Aldeguer die Zukunft von Ducati ist. Die Frage ist eben, es ist ein italienisches Team, ne? Also die wollen eigentlich nicht zwei Spanier in diesem Team haben, ja, und dann bestimmt auch nicht zwei, die Marquez heißen, ja, und das schwingt da auch noch so ein bisschen mit. Aber wenn Bagnaia jetzt gar nichts liefert, dann kann Ducati auch nichts sagen. Ich meine, jetzt hat Bagnaia ja immer noch diesen Bonus, ja, okay, er ist zweimaliger Weltmeister, ja, jetzt mal das erste Mal wirklich so eine riesige Downphase. Da kann sich ja schon noch das ein oder andere ändern, aber ja, er muss jetzt ein Rennwochen für Rennwochen sehen und einfach das bestmögliche Resultat tun. Eine andere Option hat er nicht.
Ja, hoffentlich endet er nicht wie Jorge Lorenzo oder so. Wo er eigentlich auch noch einen Kontrakt hat und sagt am Ende des Jahres Servus.
Wollen wir nicht, nee.
Weil momentan ja, ist davon, nimmt sich da die Leistung nicht viel. Und ja, das, nee, das wollen wir natürlich nicht, dass Benaya so endet. Deswegen hoffen wir, dass es übersehe, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein japanischer Mönch oder so kommt, wo dem irgendwie eine göttliche Fügung gibt und dann fährt er auch immer wieder schneller. Das hoffen wir alle. Deswegen hoffen wir, dass es besser wird. Ja, dann gab es in diesem Wochenende noch Yamaha. Quartararo ist Achter geworden. In einem Rennen, wo sehr, sehr viele gestürzt sind. Wir haben hier eine Reihe von nicht klassifizierten Fahrern. Ja, Yamaha, Big News war an dem Wochenende, dass sie mit dem V4 an den Start gegangen sind. Und dort war heute auch, wir nehmen den Podcast am Montag auf, der Misano-Test. Und da hat sich Fabio Quartararo schon geäußert auf motorsportmagazin.com. Und er meint, dass dieser V4-Motor kein Fortschritt ist. Auguste Fernandes ist ja den V4-Motor gefahren an dem Rennwochenende. Da gab es auch ein paar kritische Stimmen dazu, ist auch relativ oft in die Luft gegangen am Freitag. Ja, Jan, deine Einschätzung zum Yamaha V4-Debüt?
Gut, ich muss sagen, ist der neu erschienen, der Artikel? Ich habe vorher noch geguckt, da habe ich gar nichts gesehen, aber muss ich mir nachher mal
Der ist vor einer
durchlesen.
Stunde erschienen.
Ah, okay. Ja, also ich wusste natürlich, dass sie das, ja, dass der jetzt erstmal in Einsatz kommt. Ich sehe es hier gerade. V4, fühle keine Fortschritte. Ja, das ist natürlich dann auch, ja, was soll man da sagen? Also es ist, werden wir das mal noch durchlesen. Aber sehe ich am Freitag, gucke ich Training, Auguste Fernandes defekt am neuen Motor, ja, super. Da dachte ich schon so, natürlich war es jetzt Auguste Fernandes, ne? Natürlich war jetzt die Meinung vor allem von Fabio Quartararo, das ist die wichtige Meinung, ne? Hier ist gerade momentan ist das Gefühl sogar schlechter. In Barcelona beim privaten V4-Test haben wir noch ein paar Unterschiede gespürt, die aus meiner Sicht besser waren. Aber hier haben wir diese Verbesserung noch nicht gefunden. Ja. Interessant. Okay. Ja. Also, natürlich denkt man an sich natürlich da auch bessere Höchstgeschwindigkeiten, ne, aus. Ja. Dort 292,6 km/h von, nee, 291,8 km/h von Quartararo am Montagvormittag, und sind erneut ganz hinten in der Höchstgeschwindigkeitswertung, während Oliveira mit dem Reihenmotor immerhin mit 297,5 km/h geblitzt wurde. Ja, dann geht's hier noch weiter. Ja, scheint wohl doch jetzt nicht so der Durchbruch gewesen zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt direkt kann, so mit den ersten Eindrücken kann sagen, ja, okay, richtig schlecht. Weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht so gut aus. Natürlich, sorry. Natürlich hat man mit einer besseren Geschwindigkeit oder auch vom Motor her mit einer höheren Höchstgeschwindigkeit gerechnet, was ja mal eigentlich immer schon hinterherhinkt, aber scheint wohl nicht das Wahre zu sein. Das müssen wir mal abwarten. Ja, ich denke schon, also Yamaha gibt auf jeden Fall ihr Bestes, ne? Da kann man jetzt nichts sagen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, sie probieren nichts, aber müssen natürlich dann auch irgendwas Gescheites auf die Strecke bringen. Ich denke, da muss man mal noch abwarten, aber dass der Quartararo natürlich direkt sagt, fühle keine Fortschritte, das ist natürlich denkbar schlecht, weil dem Quartararo gehen da quasi langsam auch so ein bisschen so die Nerven durch vielleicht. Ich meine, er war ja nochmal in der Front Row jetzt in Misano. Aber immer im Rennen geht es für ihn auch immer rückwärts. Also ja, also Yamaha kann echt froh sein, dass die den Quartararo haben, ne? Weil sonst wäre vorbei. Und die müssen ihn auch irgendwie behalten, weil sonst sieht es echt düster aus.
Ja, das muss das Hauptaugenmerk sein. Ja, immer auf jeden Fall. Aber ich denke, die Probleme mit dem Motor, ich denke, das war so zu erwarten. Also, dass es nicht alles gleich reibungslos vonstatten geht, war, denke ich, klar. Dass es so alles reibungslos funktioniert. Das wäre, denke ich, ein bisschen utopisch gewesen. Aber ja, ich denke, das Projekt braucht einfach Fahrzeit, Fahrzeit, Fahrzeit. Und ich denke, dann wird es auch besser werden irgendwann. Aber ich denke, da muss man einfach noch ein bisschen geduldig sein, abwarten. Ich meine, ja, nächste Saison, dann kommen ja erst die Regeländerungen. Von daher, ja, kann man sich dabei ja mal, denke ich, noch ein bisschen Zeit lassen. Die Saison ist eh gelaufen. Für die Saison gibt es sowieso nichts mehr. Von daher, ja, besteht ja keine Eile, denke ich, dass da für die Saison noch irgendwie was fertig werden muss. Wir können sich ruhig Zeit lassen. Anfang nächste Saison, wenn das dann ready ist, dann zählt es halt, ne? Aber diese Saison ist, wie gesagt, schon gelaufen. Von daher nicht so wichtig. Klar, schade. Da hätte man sich schon gewünscht, dass es früher geht, aber. Ja, das ist ja kein Wunschkonzert, deswegen hoffen wir, dass es ja mal in Zukunft mit dem V4-Motor besser wird. Und ja, wir hoffen natürlich auch bei KTM, dass die Ketten irgendwann funktionieren. Da war da auch das große Thema an dem Rennwochenende: Defekt, 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 gefühlt nur Defekte bei KTM. Also, ja, da ging gefühlt nichts. Pleiten, Pech und Pannen. Acosta war der Einzige, wo so gut unterwegs war. Die anderen, ja, gestürzt oder wie Brad Binder zum Beispiel mit der Pace nicht so gut dabei. Ja, ein schwierigeres Rennwochenende für KTM an diesem Wochenende. Ja, vor allem was die Zuverlässigkeit angeht. Das hat man so auch lange nicht mehr gesehen.
Ganz selten eigentlich, dass man eine Kette wirklich sich komplett verabschiedet. Also es sollte eigentlich bei diesen hochmodernen, hochentwickelten Motorrädern auf jeden Fall nicht passieren, aber Binder ist die Kette, glaube ich, zweimal gerissen, am Freitag, glaube ich. Zweimal, glaube ich. oder einmal, auf jeden Fall, bin auf jeden Fall gerissen und Marcosta jetzt im Rennen halt eben ungünstiger Zeitpunkt. Zumal, wie du sagst, Acosta sehr gut unterwegs war und auch selbst behauptet, eventuell gegen Ende des Rennens noch an Alex Márquez vielleicht noch rangekommen wäre, weil der ein bisschen eingebrochen ist, aber ich glaube, dass Alex Márquez am Ende auch einmal ein bisschen rausgenommen hat. Ansonsten, der Grund dafür ist diese, was ist das für eine Kurve? Kurve 6, glaube ich, die schnelle links, bevor man dann quasi auf die Gegengerade rauskommt, weil dort diese, das sind diese Doppelcurbs, ja, und die sind halt eben sehr, sehr hoch. Und da hat der Binder, der wusste selbst irgendwie nicht genau, wie er das dort erklären, aber mit aufgrund der Aktivierung des Ride-Height-Devices und dem gleichzeitigen Schalten und dann, weil man mit sehr viel Schräglage auch auf den Curb so rauskommt, dass das dann irgendwie mit zusammen im Zusammenspiel mit dem Ride-Height-Device, dem Schaltvorgang und der Schräglage auf diesem Doppelcurb, dass dann einfach die Kette irgendwie reißt. Ich weiß jetzt nicht, warum das dann nur bei KTM so ist und nicht bei, eventuell auch bei anderen Herstellern. Ich habe da technisch gesehen, kenne ich mich da nicht so gut aus, aber sollte nicht vorkommen, ne? Sollte nicht vorkommen. Das hat den Acosta natürlich dann auch ein bisschen aufgeregt, aber er sagt selbst, ja, ist halt wie es ist. Ja, bin da, ja, Platz 10, Top 10, aber bei den vielen Stürzen auch nichts Besonderes. In der Bastianini eben auch schade. Der hatte halt ein schlechtes Qualifying. Mit einem besseren Qualifying hätte er auch können, so zu Top 6, Top 7 rumfahren. Ja, schade, aber dennoch war jetzt das Rennwochenende leider nicht so wie in Barcelona, so wie KTM sich das erhofft hat. Hat auch der Pit Beirer gesagt, das war jetzt sich ein bisschen was anderes erhofft. Ich meine, der Acosta, der nimmt meistens auch noch ein bisschen mehr raus, als das Motorrad eventuell hergibt. Also zumindest holt er mehr raus als seine anderen Teamkollegen. Deswegen wäre da sogar noch was möglich gewesen, aber ja. Passiert und in Japan können sie es wieder besser machen.
Richtig. Ja, Japan ist ja das Heimrennen von Honda und Yamaha bei der Hersteller aus Japan. Vielleicht läuft es ja für die Hersteller auch mal wieder besser. Gut, Honda jetzt mit dem siebten Platz von Marini auch ein ja, respektables Resultat eingefahren, aber das sieht man ja immer häufiger, dass so eine Honda ja in den Top 10 vertreten ist. Und auch so sechster, siebter, das ist eigentlich keine Überraschung mehr. Ja, Somkhan Chandra hat einen Punkt geholt, vielleicht kann man das noch hervorheben.
Muss man machen, so, ja.
Ja, der holt ja nicht oft Punkte, von daher mit einer unglaublichen, mit einem unglaublichen Rückstand von einer Minute und einer Sekunde. Ja, er hatte 4 Zehntel vor sich sogar noch Augusto Fernandes fahren. Aber danach kommt einfach über eine halbe Minute nichts. Jorge Martin, der ein schlechtes Rennwochenende hat übrigens, 29 Sekunden dahinter. Also sie hatten über eine halbe Minute Rückstand auf den 13. gehabt. Ich weiß nicht, was sie gefahren sind, ob die Moto2 oder so gefahren sind. Augusto Fernandes hat ja gesagt, er muss die Leistung beim Motor runterdrehen. Ich hoffe für Chandra, dass er das auch gemacht hat. Ja, aber der ist ja sowieso raus für die nächste Saison, von daher juckt nicht. Ja, Japan, Japan. Das Land der aufgehenden Sonne.
Wollte ich auch gerade sagen, ja.
Ja, das Land der aufgehenden Sonne. Wir haben schon viele gute Rennen in Japan gesehen. Ja, schon viele WM-Entscheider, schon viele ja, Rennen gehabt, wo die WM in eine entscheidende Richtung gelenkt wurde. Wir haben jetzt die letzten 6 Rennen, die Übersee-Saison ist eingeläutet. Die MotoGP-Saison, kann man sagen, ist auf der Zielgeraden.
Ja, auf jeden Fall. Das geht alles Richtung Saisonfinale und jetzt mit der Übersee. Boah, mit diesen Überseerennen, ey, da heißt es wieder früh aufstehen, ey. Also Japan geht ja noch, wobei, ja, das meistens das Rennen um 8. Aber ja, dann wird es noch ein bisschen ja, schlimmer werden. Aber ja, Japan ist noch okay. Mag ich übrigens nicht so, die Überseerennen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, weil gefällt mir alles nicht so, die halben Sessions, die sind gefühlt nachts und Natürlich schaut man die, ne, als MotoGP-Fan versucht man so viel wie möglich doch zu gucken. Dennoch ist das nicht so angenehm tatsächlich. Jetzt, nachdem die Saison ja auch leider schon entschieden ist, aber es geht natürlich schon noch um ein bisschen was anderes. Ich bin noch sehr gespannt, was mit Pecco passiert und was der noch in der WM, weil das ist schon wichtig, ne? Also Top 3, also Top 3 oder nicht Top 3, das hat schon den einen oder anderen Effekt und das ist auf jeden Fall spannend. Und Honda, da freue ich mich auch drauf, weil Honda sieht für mich, also wirkt stabil. Zumindest immer ein Fahrer, ne? Ist immer dabei. Ich weiß gar nicht, was mit Zarco. Ich glaube, der ist. Mit wem ist der? Der ist, glaube ich, mit Joan Mir gestürzt, genau. Was ein Wunder. Aber Luca Marini macht das wirklich sehr gut, ey, muss man wirklich sagen. Also er ist seit wirklich einigen Rennen sehr konstant und der ist wirklich von fast einem der eher schlechteren Honda-Fahrer irgendwie aufgestiegen zum Besten. Weil Zarco hat in letzter Zeit schon auch ein bisschen abgebaut. Hat, glaube ich, die letzten zwei Rennen auch wieder nicht gefinisht. Ich glaube, in Barcelona ist er doch auch gestürzt, oder? Ja, in Barcelona ist er auch gestürzt auf P5 liegend. Dort läuft es auch nicht mehr so rund. Er bleibt ja bei LCR Honda, aber Zarco hat eh, der hat erstmal vorgesorgt mit den paar sehr guten Rennen in Le Mans, Silverstone, dem Sieg in Le Mans. Ja, und Joan Mir hat dann mal wieder irgendwie immer Pech. Ich habe den Sturz, ich weiß gar nicht, man hat gefühlt so wenig Wiederholungen gesehen von den Stürzen. Ich weiß gar nicht, Zarco Mir, den Vorfall habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Aber gut, wie dem auch sei. Japan, mal gucken, wie das Wetter ist. Ich hätte mal eigentlich Bock, mal wieder auf so ein chaotisches Rennen, weil der Marquez muss eben erstmal eintüten. Ne? Er hat es noch nicht geschafft und ja, deswegen. Vielleicht gelingt ja am Alex Marquez irgendwie die Überraschung, wobei das eben nicht in seiner Hand liegt. Aber vielleicht erleben wir ja ein Wunder, wer weiß. Aber wenn alles glatt läuft, wird er dort, wie auch seinen achten WM, ne, wo war dein achter WM-Titel? Den hat er nicht da eingefahren, den hat er in Thailand, oder?
In
Den
Thailand
war
mit
in Thailand, ne?
dem Move von Quartararo, der den Move gemacht hat, ob die in Zahl oder nicht.
Ja, genau,
Rubinho
das war
eigentlich,
Thailand, aber
wo er
glaub
Rubinho gespielt
davor.
hat.
Ja, das war davor in dem Jahr, ja. War schon häufiger. Ich meine, ist ja schon oft Weltmeister geworden, ne? Deswegen sind wir gespannt und in 2 Wochen, würde ich sagen, hören wir uns wieder.
Genau, da würde ich auch, da würde ich auch sagen, war es das? Mit der Episode Fleck Fleck im deutschen MotoGP Podcast. Ja, lasst gerne eine positive Bewertung da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.